ist immer gut, aber ich weiß nicht. Er war ein bekennender Homosexueller. Und zwar nicht nur, weil er sich homosexuell praktiziert hat, sondern da er gestorben ist, die was gewissermaßen an AIDS, an der ersten Opfer dieser Krankheit. Aber interessanterweise hatte der Frau überhaupt Zutritt zu seiner Wohnung verwehrt. Das war ziemlich rigoros. Ein Bekannter, so ein russischer Philosoph, noch früher in der Sowjetzeit, ist nach Paris gereist mit seiner Freundin und hatte gemeinsame Freunde mit Foucault, ist zu ihm gegangen, durfte rein, aber Freunde durfte nicht. Sie musste im Café sitzen und auf ihn warten. Tatsächlich war es aber so, dass, zumindest wie er erzählt hat, die ganze Wohnung war voll von jungen Männern, die geplaudert haben. So, das war so eine einzige Atmosphäre. Und sicherlich konnte er deswegen diese ganze Zeris gut anknüpfen. Die einzige Vorbilder zeichnen sie aus durch die ganz klare Trennung zwischen dem Verhältnis zu Frauen und dem Verhältnis zu Männern. Wir finden das in einem sehr früheren Text. Ich habe schon an der ersten Gespräche von Platon, wo er sagt, es gibt zwei Arten der Sexualität. Aus Liebe und aus Ökonomie. Ja, aus Liebe zwischen den Menschen, zwischen den Männern und aus ökonomischen Überlegungen zwischen Mann und Frau. Ja. Also die Möglichkeit einer Liebe zwischen Mann und Frau wird von der klassischen Antike nicht in Betracht gezogen. Ja. Das muss man sozusagen ganz klar sehen. Dass das Liebesverhältnis zwischen den Geschlechtern war nicht und nicht vorhanden als Thema. Das vergessen wir oft, weil wir lesen auch die Tragödien, die griechischen Tragödien mit modernen Augen. Romantiker haben auch diese Fehler gemacht. Und sprechen auch in Bezug auf die weibliche Heldin und so weiter von der Leidenschaft. Das ist überhaupt nicht der Fall. Wenn man genau die Texte analysiert, auch von Sophokles und so weiter, es geht immer bei der starken Heldin, das sind die starken Heldinnen der immer voran, von einem gewissen, ich weiß nicht, Widerstreit zwischen Loyalitäten. Und nicht zwischen Leidenschaften. Zum Beispiel Loyalität zum Mann und Loyalität zum Vater, Loyalität zur Familie, Loyalität zum Staat und so weiter und so fort. Ja, das sind alle diese Konflikte, die dann ausgetragen werden in epischen Geschichten und Tragödien. Und die Frauen waren also nicht integriert, überhaupt in die ganze Liebesspiel. Das Problematik der Liebe war einfach nicht da. Das hat sicherlich diese scharfe Trennung zwischen Liebe und Ökonomie ist sicherlich in der Moderne nicht mehr möglich. Und das, was die ganze sozusagen Spannung zwischen Mann und Frau in der Moderne ausmacht, und das spürt man, denke ich, ja, schon, wenn wir es gesagt haben, wo der Punkt ist, wo diese Spannung auftaucht, ist, dass sozusagen so etwas wie eine Übertragung des klassischen antiken Verständnisses der Liebe auf die Frau stattgefunden hat. Das heißt, man kann sagen, dass die Frau ist sozusagen zum Objekt einer homosexuellen Liebe geworden. Ja, und das ist die Problematik der Moderne. Das heißt, sie ist nicht nur sozusagen durch Loyalitäten gebunden an den Mann, sondern sie wird tendenziell, und je weiter, desto mehr, zu Gegenstand einer sozusagen vergeistigten Liebe, eine Liebe, die auf die Seele auch zielt, eine Liebe, die nicht sozusagen eingebunden wird in die Kinderproduktion und Haushalt, wo diese allerdings nach wie vor da sind. Ja? Also wenn die Frauen immer wieder klagen, dass sie zwischen Beruf und Haushalt gespalten sind, ja, dann gibt es noch mit dem Aufkommen der romantischen Liebe, gab es noch früher diese Spaltung. Die hatte nur eine andere Form. Das ist die Spaltung zwischen der Frau, die wie eine Frau auftritt, das heißt als im Haushalt und Loyalitätsverhältnis, also die klassische Frau, gleichzeitig aber wie eine Geliebte im Sinne eines geliebten Knaben. Das heißt, die romantische Geliebte übernimmt eigentlich die Rolle eines homosexuellen Partners. Eine immer schon eine männliche Rolle. Und diese ganze Geschichte über die sozusagen Vereinigung der Seelen, ja, und so weiter, was man Romantik so liest, wenn man schaut ja, in die Geschichte, wo das alles kommt, ja, das kommt alles von Plato und das sind allein die Männer, die sowas kritisieren, das sind niemals die Frauen. Das heißt, die Frauen haben sozusagen diese Männerrolle übernommen viel früher, als ich denke, dass man oft denkt. Diese Übernahme der männlichen Rolle ist die Übernahme eines männlichen, die Funktion eines männlichen Geliebten. In der Romantik, ja. Die auch weitgehend, auch wie Berufsleben, der Frauen aufgezwungen worden war. Ich war von ihren männlichen Liebhabern, die plötzlich irgendwann von ihnen verlangt haben, nicht nur Haushalt zu führen und sich um die Kinder zu kümmern, sondern auch ideal zu sein, ja, und sozusagen geistig auf die gleiche Welle und was auch immer. Also das ist so eine zusätzliche Belastung, die nach wie vor sozusagen unangenehm wird, ja, und von dem wir nicht loswerden. Indem sozusagen Foucault eine gewisse Regression vollzieht, vor den Zeiten des Aufkommens der romantischen Liebe, befreit er sich von vielen Problemen, mit denen sich die Autoren wie Bataille und so weiter herumplagen. Ja, über die ganze Literatur, über die Sexualität und Liebe, vor allem die französische, dreht sich eben um diesen Konflikt herum. Dieser Konflikt wird wieder dadurch gelöst, dass Foucault auf diese klassische Trennung zwischen Männerliebe und Mann-Frau-Verhältnis zurückgreift. Und das ist ein einfaches Modell. Weil dort gibt es diese Ambivalenz, die alles durcheinander bringt. Noch nicht. Aber davon abgesehen, wenn man jetzt fragt, was will er eigentlich im Endeffekt, man kann das so und so beschreiben, aber die zentrale Frage ist sicherlich die Frage der Selbstbeherrschung, die Sie zu Recht auch ins Zentrum gestellt haben. Und man muss dieses Thema der Selbstbeherrschung im Kontext sehen der ganzen kritischen Theorie des 20. Jahrhunderts. Das war das Feindbild schlechthin. Wenn man Adorno liest, wenn man Benjamin liest, die ganze kritische Theorie ist ja eine Theorie gegen die Selbstbeherrschung, ja, gerichtet. Ich habe gerade, habe glaube ich erwähnt, ich habe war in Moskau jetzt mit Kluge, mit Alexander Kluge zusammen und wir haben zusammen so Auftritte gehabt und auch so einen Gesprächsfilm gedreht. Ja, wir haben so 4 Stunden gedreht, ich weiß nicht, was daraus wird. Aber er hat sich selbst vorgestellt als ein letzter Repräsentant der Frankfurter Schule. Ja. Und er hat gesagt, sozusagen, Habermas ist es nicht. Aber ich bin der Einzige, der sozusagen aus diesem Geist lebt. Und im Endeffekt, was wo sich das alles herauskristallisiert hat, als wirklich ein Punkt, zu dem wir ständig zurückgekommen sind, zu dem, auch, dass wir abgereist sind, ja, noch in der langen Schlange zum Moskau Flughafen haben wir noch eine Stunde das gleiche Thema diskutiert. Das war eben dieses Thema der Selbstbeherrschung. Ja. Das ist wirklich absolut zentral. Für die Schule, für ihn, ja, es ist alles, Thema Selbstbeherrschung, das ist alles klar. Ist, ja. Na gut, alles was vom Dionysischen kommt, ja, das ist vom Nietzscheanischen, ja. Also vom linken Nietzscheanismus, ja. So vom Dionysischen Nietzsche. Nicht von der palinischen Rechten, alles was kommt von einem linksverstandenen Freud, ja, linksverstandenen Marx, ja, und so weiter. Und dann bis zu Vatan und so weiter. Es geht immer darum, dass der eigentliche Augenblick des Lebens und eigentlich authentische Augenblick, das verinnerlichten auch viele Künstler, ist Augenblick des Verlustes der Selbstbeherrschung. Ja, das ist so ein Topos, der immer wieder auftaucht. Ja. Und zwar mit einer Existenz, die fast unheimlich ist. Ich war vor kurzem, habe ich diese Erfahrung wieder bekommen, als ich massenweise hier an der Schule Prüfungen gemacht habe, also praktische Prüfungen. Und einer nach der anderen, sei es Männer und die Frauen, ja, die ich geprüft habe, haben mir das Gespräch gesagt, ja, wenn ich überhaupt auf die Idee kam, sie das zu fragen, was sie eigentlich gemeint haben, ja, wenn sie ihre Arbeit gemacht haben, haben sie gesagt, dass sie in dem Moment haben sie nichts gemeint, weil sie haben sozusagen Selbstbeherrschung, Selbstbeherrschung verloren, sondern waren, es ist die reine Kunst, die sie gemacht haben. Das heißt, die Authentifizierung des Moments der reinen Kunst, ja, also das, die Erreichung dieser höchsten, des höchsten Gipfels, ja, des Möglichen, des Menschenmöglichen, ist der Verlust der Selbstbeherrschung. Ja, das ist eine sehr, sehr tief liegende Sehnsucht. Aber auch Überzeugung. Das wahre Kunstwerk, das wahre Wort, ja, das wahre Bekenntnis, ja, kommt dann, wenn man sich selbst beherrschen verliert. Ja. Eine Überzeugung, die eine interessante Schattenseite hat. Diese Schattenseite haben nicht viele gesehen, nur sehr skeptische Geister. Nämlich der Verlust der Selbstbeherrschung, siehe Abu Ghraib im Gefängnis, ist nichts anderes als Folter. Ja, das heißt, was will ein Folterer eigentlich? Er will sozusagen die Menschen dazu bringen, sich selbstbeherrschen zu verlieren. Und an dem Moment, an dem man Selbstbeherrschung verliert, sagt man die Wahrheit. Wir haben sozusagen, die Moderne lebt in dieser Spannung zwischen künstlerischem, das heißt autonomen Verlust der Selbstbeherrschung und von außen induzierten. Wir haben mal Dessart gelesen. Und Dessart kann auch so gelesen werden, als ein sehr kompliziertes Spiel zwischen sozusagen Selbstbeherrschung, also Position der Macht und Verlust der Selbstbeherrschung durch die Folter. Also, so. Aber sozusagen der Verlust der Selbstbeherrschung ist im Grunde ein Code, der Gefolterte mit der Folterung verbindet, ja, weil die sozusagen, die Folter geraten auch in die Ekstase. Sie verlieren auch die Beherrschung, ja, genauso wie gefolterte Messer. Also das ist so dieser Topos. Nun, um zu verstehen, warum dieser Topos so wichtig ist für Foucault, man muss auch sehen, dass diese ganze Theorie ist die Theorie der Macht. Und er war ständig mit der Forderung konfrontiert, dass er die subversive Kraft der Lust und subversive Kraft der Sexualität nicht sozusagen in Rechnung gestellt hat. Dass seine ganze Analyse, die eine Machtanalyse ist, und der Machtgewinn und Machterhalt ausgeht, der Moment der Sexualität und der Verlust der Selbstbeherrschung in der Sexualität nicht mit einrechnet. Und so kann man sagen, dass diese Bücher war eine Antwort auf diese Kritik, ja, die sehr, sehr existent war. Wenn man liest ja die Texte, die gegen Foucault geschrieben worden waren, übrigens auch von Derrida, es gibt immer irgendwo dieser Punkt, ja, wo zum Beispiel auch Derrida, der scheinbar ganz anders denkt, an anderen zwei Stellen ihm vorwirft, bei der Lektüre der Text nicht von Erotik des Textes getrieben zu werden, sondern sozusagen die Selbstbeherrschung bei seiner Interpretation sozusagen zu behalten. Das heißt, auf sehr, sehr unterschiedlichen Ebenen wird sozusagen dieser Vorwurf gemacht. Und so schreibt Foucault praktisch ein Buch, in dem er die Geschichte der Sexualität erzählt als die Geschichte der Selbstfindung und Selbsterfindung der Macht. Ja, letztendlich macht er Sexualität selbst von der Macht abhängig, das heißt, von dem Gebrauch der Lüste bedeutet nichts anderes, als dass die Lüste sozusagen selbst ökonomisiert werden und es ist niemals die Situation stattfindet, bei der sozusagen dieser Gebrauch und dieser Gebrauch instituiert und konstituiert die Subjektivität, nicht wahr? Das Subjekt ist Effekt dieser Gebrauchstechnik. Das Subjekt in diesem Sinne, nicht im analogischen Sinne, in diesem Sinne verschwindet. Ja, das heißt, für Foucault ist Sexualität nur dann möglich, wenn die Sexualität praktiziert wird. Ja? Und die Sexualität zu praktizieren, bedeutet letztendlich eine Macht darüber zu haben. Weil wenn man Macht darüber nicht hat, kann man sie auch nicht praktizieren. Ja, das ist im Grunde das einfache Argument. Ja, dass die Sexualität, dass der sexuelle Akt selbst und das Ganze, was dazugehört und der ganze Diskurs darüber und das ganze Verhältnis und so weiter, sie kommen nicht einmal zustande. Ja, wenn die Lust so stark ist und die Sexualität so stark ist, das Verlangen so stark ist, dass es sozusagen die Beherrschung gar ausschaltet. Ja, ein gewisser Grad an Beherrschung, das ist ein platonisches Argument. Ja? So, ein gewisser Grad an Gut muss es sein, an Idealität muss es sein, damit die Sache gelingt. Also damit die Sexualität in welchem Sinne auch immer gelingt, ja? Sie muss kontrolliert werden. Und sie muss kontrolliert werden, bedeutet, dass es eine Instanz gibt, die sie kontrolliert. Und das bedeutet, dass es eine Instanz ist, die sich selbst kontrolliert. Ja. In diesem Sinne macht Foucault letztendlich eine Machtanalyse der Sexualität. Letztendlich, also wenn man genau sieht, was passiert, er unterwirft sozusagen das Selbstbewusstsein, der Machtprinzip. Und das bedeutet, dass genauso wie er wissenschaftliche Diskurs und Gefängnis und das beschreibt, als letztendlich Manifestation der Macht, beschreibt er die Sexualität letztendlich als Manifestation der Macht und nicht des reinen, alle Macht und alle Kontrolle abschaltenden Begehrens. So ein Begehren, Civilization, Marcuse beschreibt und so, würde sich selbst unmöglich machen. Ja? Aber sie würde nicht effektiv als eine gesellschaftliche und zivile Praxis zustande kommen. Ja, das ist ein Zustand, wo einfach nicht funktionieren würde. Das ist gar nicht funktionieren. Das war im Grunde so eine Antwort, tschechische Antwort auf eine gewisse Art Kritik, aber eine Antwort auf eine gewisse Art Kritik, die auf der anderen Seite, rein theoretische Kritik, die aber auf der anderen Seite doch, wie Sie gesagt haben, nicht so weit gegangen ist in der Analyse der Funktion selbst, dass das Foucault sich irgendwie scheute, so etwas wie moderne Sexualität zu analysieren. Er ist sozusagen zurückgekommen, um sozusagen noch einen reinen Fall, mit dem reinen Fall, eine scharfe Trennung zwischen Ökonomie und Sexualität anzufangen. Was sozusagen sicherlich ein großer Vorteil, ein technischer Vorteil bietet. Aber seine Analyse auch. Die Übertragung dieser Analyse auf die moderne Gesellschaft ist eine zusätzliche Leistung. Er erfordert eine zusätzliche Leistung. Es ist nicht so, dass man sagen könnte, man hat sozusagen ein Buch über Sexualität, mit dem man auch in Bezug auf die Analyse der Sexualität heute ohne weiteres argumentieren könnte. Es ist das Material irgendwie anders geahndet. Also zumindest ist es mein Gefühl. Ich weiß nicht. Sind Sie einverstanden?
Ja, in gewisser Weise schon. Ich würde halt sagen, dass ja, also was Ihnen, glaube ich, auch ziemlich wichtig ist, dass sich die Sexualität im Grunde genommen dann gerade sozusagen in dem Bereich, wo sie also sozusagen in ihrer ganzen Reinheit auftritt, nämlich in der Knabenliebe, wo es nur noch um die Lust geht, dass sie sich da eigentlich total auflöst und eben sozusagen zur Liebe wird. Und das ist, das ist sozusagen für ihn sozusagen so eine Offenheit, auch so eine Utopie, die dann jetzt vielleicht auch an dieses Badiou-Referat, also, oder wohl dieses Badiou-Referat gut anschließen würde, wo sozusagen so eine Offenheit der Liebe generiert wird, wo jeder gleich ist und alle sich mögen und.
Ja gut, ja, das ist richtig, ja. Aber der Punkt ist der, dass die Welle dieser Liebe, ja, weil das Problem ist, dass die Liebe, was ist die Liebe? Liebe ist Philia. Man sagt der Philosophie, es ist die Philia. Ja. Und die Philia auf Griechisch, es gibt Philia, ja, und es gibt Hybris. Philia ist so etwas wie eben dieses nettes Verhältnis. Ja? Ich liebe dich, du liebst mich, ja? Wir verstehen uns gut, gehen zusammen ins Kino. Ja? Dann diskutieren wir uns ins Kino. Ja? Und alles läuft damit. Und Philia war früher mit der Frau nicht möglich. Ja? Weil sie hatte nicht diese freie Zeit, sie war zu beschäftigt mit den Kindern und so. Und du wolltest mit ihr Film besprechen, stattdessen muss sie sich um den Haushalt kümmern. Ja, und so. Die Emanzipation der Frau und wo die in die Philia In diesem Sinne, ja, in die viele ja, angebunden waren, es war interessant, waren nur Prostituierte. Und Prostituierte waren absolute Ausnahme in der antiken Gesellschaft. Ja, da war, wir kennen das ganze Antike, nur zwei, und beide waren noch dazu Dichterin. Ja. Und es ist die einzige Frau, mit der Sokrates, Aspasien, die einzige Frau, mit der Sokrates befreundet war überhaupt. Ja, das war eben diese Philia, ja, wo sie hatte ihr Geschäft gemacht, er hatte ein Geschäft gemacht, und dann konnten sie ruhig reden. Ja, also darum ging es ja plötzlich. Okay. Auf der einen Seite haben wir Hybris. Und Hybris ist was ganz anderes. Hybris hat mit Philia gar nichts zu tun. Hybris hat mit einem unglaublichen Tumult der Gefühle, Tumult der Leidenschaften zu tun. Also ein Zustand der Seele, die so von Leidenschaften beherrscht wird, dass die Selbstbeherrschung verliert. Ja? Das war eine Situation des Helden. Ja? Nur die Helden konnten geraten in Zustand der Hybris, ja, und aus diesem Zustand heraustreten in einem Heldentat. Ja. Zunächst einmal wurden sie dadurch paralysiert. Ja. Zum Beispiel, die waren so total unbeherrscht, dass sie konnten entweder nur schreien oder weinen. Ja. Das sind so. Oder sich selbst verstümmeln. Ja, oder so. Meistens auf das Gefühl der Rache oder der gekränkten Ehre. Ja, das hat mit dem überhaupt nicht mit tun mit Leidenschaft. Ja. Und dann wurde ihnen Ausweg angeboten, zum Beispiel alle ihre Feinde zu töten. Ja. Und dann war sie sofort froh und diese Zeit der Hybris war vorbei und sie nahmen dieses Schwert und töteten tatsächlich alle ihre Feinde. Ja, und das war so eine Heldentat. Diese Heldentat wurde geboren aus dem Tumult der Leidenschaft. Ja? So auch der Hybris. Wenn man in diesem Sinne analysiert, was, also wir haben auf die Philia, ja, auf der einen Seite, also dieser Einklang der Seele mit Sexualität verbunden, ja? Aber nicht, ja, so wie es beschreibt, so okay. Auf der anderen Seite Hybris, auf dritter Seite die Ökonomie, ja, also die Frau sozusagen eingebunden ist in die Ökonomie. Dann, was wir heute als Topos des 20. Jahrhunderts haben, das ist dieses berühmte Begehren. Ja. Das Begehren ist, würde ich sagen, ist eine Missgeburt oder eher so, oder ein Mischwesen zwischen Philia und Hybris. Wenn man, ja, also der Held ist plötzlich nicht, kümmert sich weniger um die Ehre und die Rache, sondern beginnt sich um die Frau zu kümmern. Ich glaube, er beginnt sich um die Frau zu kümmern, weil er weiß nicht, was er mit ihr tun soll. Ja. Ich denke, das ist der Punkt. Ja. Also an dem Moment, ja, echt, ja, weil ich denke, dass das Problem des Begehrens und dieses ganze Hybris, ja, ich bestehe doch auf dieser Theorie, ja, dass der Mann ab einem gewissen Punkt, wo die Frau auf der einen Seite Gegenstand der Philia wurde, auf der anderen Seite aber der Ökonomie, der Oikos, ja, das heißt, die bildete diesen Haushalt, also Haus. Also Frau war eigentlich Haus, ja. Das muss man auch sehen, ja. Weil der Ithaka, wenn Odysseus geht nach Ithaka zurück, ja. Ja, er geht ins Haus zurück, ja. Die Frau ist praktisch ein Haus des Mannes, ja. Das ist Oikos, ja. Das ist die Umwelt, ja. Mit der Umwelt, genauso wie man Umwelt nicht schützen kann, ja. Das ist der Paradox der Grünen Partei. Genauso kann man Umwelt nicht lieben. Ja, man kann die Umwelt nicht lieben. Man kann zurückkehren, man kann dort wohnen, man kann sich viel anstrengen und so weiter. Aber Umwelt ist Umwelt, man liebt nicht die Umwelt. Ja? Ja, okay. Also, an dem Moment, an dem die Frau auf der einen Seite Umwelt und Haus ist, Auf der einen Seite sind Gegenstände viele und als Gegenstände viele ist die Fremde. Ja? Weil der Mann ist der Fremde. Mit Fremden kann man... Also, die ist auf der einen Seite das eigene Haus und auf der anderen Seite muss sie absolut fremd sein, um Gegenstände viele zu werden. Ja? Dieser Widerspruch treibt den armen Mann in den Hybris. Ja? Das ist eine ganz romantische Situation. Er weiß nicht, was er mit dieser Frau tun kann. Weil er nicht weiß, was er mit dieser Frau tun kann und grundsätzlich mit irgendwelchen Frau tun kann, gerät er in eine Leidenschaft ohne Grenzen. Ja? Weil er einfach total paralysiert ist. Ja? Das ist eben, er verliert einfach die Selbstbeherrschung. Ja? Das heißt, das ist die romantische Liebe. Er beginnt sich selbst zu verstümmeln, ja, er isst nicht, ja, er schläft nicht, er schreibt Gedichte. Ja, so normales Beschreibung. Ja. Entweder tötet er sie oder stirbt, sozusagen, oder bringt sich um, ja, wie Wörter und so weiter. Also in dieser neuen Situation, der Mann eigentlich hat keine Ahnung, was er mit dieser Frau, generell mit irgendwelcher Frau anfangen soll. Der Zustand bleibt. Dieser Zustand, der heute abgekühlt ist, ja, man hat sich zugestanden, ja, dass man das nicht kann, man hat sich damit abgefunden und irgendwie fühlt sich nicht mehr irritiert dadurch. Aber damals fühlte man sich irritiert und das ist dieses Begehren, ja, das ist diese Leidenschaft, das ist diese romantische Leidenschaft. Und diese romantische Leidenschaft, das heißt eine Kombination zwischen Philia und Hybris, zu analysieren, reicht die Antike nicht aus. Das ist meine feste Überzeugung. Ja. Reicht die Antike reicht nicht aus. Die reicht nicht aus. Weil diese, die Voraussetzungen von die gesellschaftliche und mentale Lage, in der man sich befindet, ist einfach eine andere. Ja. Und die ganze Konfiguration der Geschlechter ist einfach eine andere. Ja. Es gibt nicht diese Polyfunktionalität der Frau. Die ganze Problematik beginnt damit, dass die Frau beginnt, mehr und mehr Rollen zu erfüllen in der Gesellschaft. Ja, sie wird mehr und mehr belastet mit verschiedenen Rollen. Ja, mit verschiedenen Rollen der Philia, irgendwann mit der Rolle der Göttin, ja, Mutter Gottes oder was auch immer, also das reine geistige Prinzip, ja. Und so weiter, ewige weibliche, so, die uns schon bei Goethe ins Unendliche zieht und so weiter und so fort. Und da kann man überhaupt nicht sagen, ja, was das alles sein soll. Ja. Ja. Das heißt, sie wird überlastet und überlagert mit diesen symbolischen Schichten der gesellschaftlichen Imagination. Und der Mann wird mehr und mehr verwirrt. Dadurch, ja. Das ist die Lage und ich glaube, diese Lage bleibt weitgehend ungeklärt. Aber wir, also die bleibt so natürlich, dass man nicht mal denkt, dass diese Lage geklärt werden soll, aber irgendwie deswegen bleibt sie ungeklärt.